NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Unlängst gab es in Schwäbisch Gmünd bei Stuttgart einen hässlichen Streit. Der Landesrabbiner von Württemberg, Nathanael Wurmser, verweigerte im Anschluss an eine Veranstaltung einer evangelischen Dekanin den Händedruck, was etliche Christen, vor allem Frauen, sehr empörte. Wurmser hatte schon zuvor die Stadtverwaltung wissen lassen, dass er als orthodoxer Rabbiner Frauen nicht die Hand gebe. Der Fall ging durch mehrere Zeitungen. Die israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg, die stolz von sich sagt, sie vertrete alle Strömungen des Judentums in ihren Reihen, stellte sich schützend vor den Rabbiner und sprach von einem Brauchtum orthodoxer Juden, über das man großzügig hinwegsehen möge, wenn es einen störe. Was aber sind die Quellen dieses Verhaltens und ist es für gesetzestreue Juden zwingend? Joel Berger ist Rabbiner im Ruhestand in Baden-Württemberg. Viele Jahre war er als orthodoxer Jude Vorsitzender der Rabbinerkonferenz in Deutschland. Herr Berger, warum verweigert ein orthodoxer Rabbiner einer Frau den Händedruck?
Er stützt sich auf Gesetzesvorlage von der nachbiblischen Zeit, nämlich ganz genau vom Schulchan Aruch, das ist der traditionelle jüdische Gesetzeskodex. Es geht um Folgendes, dass ursprünglich die Frau hat eine Schutzzone um sich, eine Intimsphäre, die schützenswert ist und geschützt wird. Und da gebührt der Frau jegliche Autonomie. Ich darf in diesem Fall hinweisen auf die biblische Episode von Rachel und Laban, wo Rachel die Ehrerbietung dem Vater gegenüber verweigerte. Ich habe jetzt meine Periode. Schluss aus, das sind die biblischen Grundlagen. Danach hat sich das eingebürgert, dass die Frau während dieser Intimsphäre sozusagen sacrosanctis nicht zu berühren, nicht zu stören. Aber daraus ergab sich dann, dass man, wenn man in diesem Fall eine Frau nicht die Hand hebt oder nicht anrührt, dann sagt man, aha, weil die Frau ihre Periode hat. Um das zu vermeiden, dass eine Frau auf diese Weise gekennzeichnet wird, wird die orthodoxe Deutung, Interpretation, jegliche Berührung, Handreichung auch vermeiden. Und es ist gegenseitig. Eine Frau reicht auch in diesen Kreisen einem Mann nicht die Hand.
Im Allgemeinen wird auch mit diesem Nicht-die-Hand-Geben assoziiert, dass man die Frau als unrein ansieht. Wird eine Frau denn während ihrer Regel im orthodoxen Judentum als unrein betrachtet?
Dieses Unrein müssen wir erstmal richtig verstehen. Diese Unreinheit ist nicht degradierend zu verstehen, sondern in kultischem Sinne. Das heißt, was den Kultus betrifft, ist für die Frau wegen ihrer Periode als Intimsphäre in Schutzsituation und in dem Sinne ist ja von dem Verkehr mit einem Mann auch freigestellt und das bestimmt die Frau und nicht der Mann, wann dies wieder stattzufinden hat.
Lieber Herr Berger, Sie sind orthodox und wenn wir uns begegnen und ich Ihnen die Hand hinstrecke, dann schütteln Sie mir die Hand. Warum?
Das tue ich. Wenn Sie mir die Hand entgegenhalten, ist zu berücksichtigen, dass eine Frau in dieser Art und Weise zu beleidigen oder beschämen, dass sie die Hand reicht und ich das nicht ergreife, betrachte ich auch als ein talmudisches Verbot, jemanden öffentlich zu desavouieren, zu beleidigen, das ja ebenfalls als eine Verfehlung angesehen wird.
Gibt es dafür auch irgendeine Regel, die Sie ins Feld führen könnten?
Oh, aber ja. Es ist eine talmudische Stelle, die besagt, jemandem öffentlich zu beschämen, ist so viel, als wäre das fast ein Mord gleich. Man könnte es auch so interpretieren. Hierzulande, mit Nedarche Shalom, ist es auch erforderlich, um die friedliche Wege miteinander zu suchen und zu finden, dass wir diese Sitten so handhaben, dass niemand sich beschämt oder beleidigt fühlt.
Was heißt das Hebräische, was Sie da eben gesagt haben, übersetzt?
Mipnei Darchei Shalom heißt, wegen der allgemeinen friedlichen Wege zu wahren in Verkehr untereinander.
Das war Joel Berger, orthodoxer Rabbiner im Ruhestand und früherer Vorsitzender der orthodoxen Rabbinerkonferenz in Deutschland, zu der Frage, inwiefern und warum orthodoxe Juden einer Frau nicht die Hand geben. Warum hat Generalstaatsanwalt Fritz Bauer in den 50er Jahren Verfahren gegen NS-Juristen eingestellt? Dazu gleich mehr. Im Anschluss wird Rabbinerin Elisa Klappek aus Frankfurt den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Für eine Partnerschaft zwischen Juden und Christen angesichts der Herausforderungen der Gegenwart hat sich eine Gruppe orthodoxer Rabbiner ausgesprochen. Wir möchten dem Willen unseres himmlischen Vaters folgen, indem wir die uns angebotene Hand unserer christlichen Brüder und Schwestern ergreifen, heißt es in der Erklärung. Zu den 25 Erstunterzeichnern gehören auch 2 deutsche Rabbiner sowie jüdische Geistliche aus Israel und den USA. Die Unterzeichner erklären, dass das Christentum aus jüdischer Sicht kein Irrtum sei, sondern ein gottgewolltes Geschenk an die Völker. Juden und Christen hätten sehr viel mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes. Der Düsseldorfer Rabbiner Jehoshua Ahrens bezeichnete die Erklärung in einem Interview als bahnbrechend. Sie gehe weiter als jedes bislang bekannte Statement zu diesem Thema. Das Christentum sei für Juden kein fremder Kult, so Ahrens. Jesus habe geholfen, den Glauben an den Gott Israels zu verbreiten. Mithilfe einer Internetseite versuchen Schweizer Institute, Inhaber von Konten zu finden, die seit mehr als 60 Jahren ruhen. Erben und andere Berechtigte können so das Vermögen ihrer Ahnen ausfindig machen. Die Schweizer Banken haben auf der Seite Namen von Kunden publiziert, auf deren Konten ein Gesamtbetrag von rund 44 Millionen Franken schlummert. In den 90er Jahren hatten die Diskussionen um eine Rückgabe des Vermögens von Holocaust-Opfern viele Schweizer Banken in Erklärungsnot gebracht. Ihnen wurde vorgeworfen, sie hätten den rechtmäßigen Erben der NS-Opfer ihr Vermögen vorenthalten. Der amerikanisch-jüdische Violinist Itzhak Perlman erhält den mit 1 Million Dollar dotierten Genesis-Preis 2016. Im Volksmund trägt die Auszeichnung den Namen jüdischer Nobelpreis. Er wird jährlich einer Person verliehen, die beruflich erfolgreich war, einen Beitrag für die Menschheit geleistet und ein starkes Engagement für das Judentum und den Staat Israel unter Beweis gestellt hat. Die Auszeichnung nimmt der Ministerpräsident Israels bei einer Zeremonie in Jerusalem vor. Perlman erhält sie für seine Leistung als Musiker, Lehrer und Vorkämpfer für behinderte Menschen. Soweit die Meldungen.
Der Kinofilm Der Staat gegen Fritz Bauer begeisterte in diesem Herbst Kritiker und Publikum gleichermaßen. Einfühlsam porträtiert er den Ankläger, der 1963 die ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesse gegen starke Widerstände erzwang. Doch parallel zu den Leinwandvorführungen wird in der Fachwelt um die Deutung von Bauers Lebensleistung gerungen. Vor allem geht es um die Frage, warum der jüdische Generalstaatsanwalt mehr als 100 Strafverfahren gegen ehemalige NS-Richter und Staatsanwälte einstellte. Während inzwischen einige Juristen Bauers Wirken kritisch hinterfragen, reagieren andere empört. Jens Rosbach berichtet.
Eigentlich ist Fritz Bauer bekannt als Aufklärer des Nazi-Unrechts. Gleichzeitig hat er aber 124 Strafverfahren gegen ehemalige NS-Staatsanwälte und Richter eingestellt. Bislang ging die Fachwelt davon aus, dass der jüdische Generalstaatsanwalt damals, in den 50er und 60er Jahren, nicht anders handeln konnte. Georg Falk, ehemaliger Richter am Frankfurter Oberlandesgericht, beurteilt Bauers Verfahrenseinstellungen heute jedoch kritisch.
Diese Anklagen wären möglich gewesen. Ein Staatsanwalt darf alles anklagen, wenn er einen hinreichenden Tatverdacht als erwiesen ansieht.
Falk, ein Experte für NS-Justiz, arbeitet als Lehrbeauftragter an der Universität Marburg. Er hält theoretisch verschiedene Motive für möglich, warum Bauer auf die Verfolgung von Nazi-Juristen verzichtet haben könnte.
Bauer war ein Menschenfreund durch und durch. Bauer glaubte daran, dass Menschen auch sich ändern können. Bauer war deswegen sogar bereit, belastete Staatsanwälte in seiner Behörde nicht nur zu dulden, sondern zu fördern.
Falk konnte allerdings keine Beweise finden, dass Bauer aus menschlichem Verständnis auf eine Strafverfolgung verzichtet hat. Dagegen gibt es zahlreiche Belege, dass der Staatsanwalt immer wieder, auch öffentlich, für eine Ahndung von Nazi-Unrecht eintrat. Falk fragt sich deshalb, was Bauers tatsächliche Motive waren für die, seiner Meinung nach, ungerechtfertigten Verfahrenseinstellungen.
Das gilt es jetzt herauszufinden.
Die These, Bauer habe bewusst Ex-Nazis verschont, provoziert die Fachwelt. So verweist der brandenburgische Generalstaatsanwalt Erado Rautenberg auf den Zeitgeist der 50er und 60er Jahre. Fritz Bauer habe keine Chance gehabt in seinem braunen Arbeitsumfeld. Er habe seine Kräfte auch konzentrieren müssen.
Es ist schlicht und ergreifend so, dass die meisten NS-Juristen wieder in die Ämter gekommen sind. Und dass unter diesen Voraussetzungen die Auseinandersetzung mit dem NS-Unrecht scheitern muss, ist eigentlich ziemlich eindeutig.
Nach Rautenbergs Ansicht gab es damals auch eine hohe rechtliche Hürde für die Verfolgung von NS-Juristen. Man hätte ihnen nämlich Rechtsbeugung nachweisen müssen, sprich, dass der jeweilige NS-Richter vorsätzlich, also mit vollem Wissen, Unrecht sprach. Ein Nachweis, der kaum zu erbringen ist.
Es sei denn, es ist jemand, der Geständnis ablegt. Den könnte man verurteilen. Aber alle anderen, die sich einfach darauf zurückziehen, Recht angewandt zu haben, geltendes Recht, die wird man nicht belangen können.
Der Marburger Kritiker Georg Falk hält dagegen. In seinen Augen hätte Fritz Bauer die Prozesse mit einer anderen Begründung anstrengen können, nämlich, dass die Opfer der NS-Justiz einst unverhältnismäßig bestraft wurden, oft mit der Todesstrafe. Die Rechtsbeugung sei bereits während der NS-Zeit unübersehbar gewesen, auch für überzeugte Nazirichter. Warum ließ Fritz Bauer über 100 NS-Juristen laufen? Der Streit, ausgetragen zumeist in Fachzeitschriften und im Internet, wird mit harten Bandagen geführt. So werfen die Bauer-Verteidiger dem Kritiker Georg Falk vor, er führe sich als Scharfrichter auf. Attackiert wird auch das Frankfurter Fritz-Bauer-Institut, weil es nicht immer pauschal Partei ergreift für seinen Namensgeber. Manche Juristen sorgen sich, dass das Idol des berühmten jüdischen Aufklärers demontiert werden könnte. Bauer-Verteidiger Erado Rautenberg räumt ein.
Weil ich die Lebensleistung doch für so gewaltig halte. Deshalb reagiere ich auf Angriffe, gebe ich zu, auch etwas emotional.
Die Fachleute diskutieren nicht nur über Bauers juristische Leistungen, sondern auch, ob er tatsächlich homosexuell und dadurch in den 50er, 60er Jahren eventuell erpressbar war. Und warum er 1968 so mysteriös in der Badewanne starb. Die Debatte um Fritz Bauer hat erst begonnen.
Kontroversen um Fritz Bauer, ein Beitrag von Jens Rosbach. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbinerin Elisa Klappek aus Frankfurt am Main.
Vayigash. Mit diesen Worten beginnt der Tora-Wochenabschnitt an diesem Shabbat. Vayigash. Er trat näher. Juda trat näher, als er und seine Brüder in Ägypten angekommen waren, als Flüchtlinge vor der Hungersnot in Kanaan. Juda und seine Brüder stehen vor Josef, nunmehr dem mächtigsten Mann am Hofe des Pharao. Ihr Schicksal liegt in Josefs Hand. Sie wissen noch nicht, dass dieser Mann ihr Bruder ist. Jener Bruder, den sie vor vielen Jahren aus Hass erst töten wollten, aber dann an Ismaeliten verkauften. Jener Josef, der seitdem in der Familie Jakobs für tot erklärt ist. Juda trat näher, an Josef heran, den jüngeren Bruder, den Liebling des Vaters, den heutigen starken Mann in Ägypten. Und jetzt erzählt Juda plötzlich die ganze Wahrheit. Er erzählt von einem verlorenen Sohn in der Familie, eben Josef. Und er erzählt noch von einem anderen Bruder, Benjamin, dem kleinen Nachzügler, der heute der Liebling seines Vaters ist und der nicht nach Ägypten mitkam. Juda fleht Josef an, dem Vater, Jakob, nicht auch noch diesen Sohn zu nehmen. Juda lässt die Maske fallen. Ja, es gibt in dieser Familie Ungerechtigkeiten, tabuisierte Konflikte, eine geliebte und eine ungeliebte Mutter, begünstigte Söhne, Kindheitstraumata, als Folge Hass, Gewalt und Grausamkeit. Aber es gibt auch Liebe. Der Vater liebt Josef und er liebt Benjamin, die beiden Söhne seiner Lieblingsfrau Rachel. Juda fleht Josef an, nimm uns, töte uns, aber nimm unserem Vater nicht auch noch den verbliebenen Lieblingssohn Benjamin. In einem Satz hat Juda alles benannt, was in seiner Familie im Argen liegt. Das Einzige, was ihm jetzt wichtig ist, sein Vater Jakob liebt den jüngsten Sohn Benjamin. In diesem Moment überwindet Juda alle Ressentiments, die ihn und seine Brüder getrieben hatten. Und in diesem Moment lässt auch Josef die Maske fallen. Er war der Lieblingssohn, aber er muss es nicht mehr sein. Ich bin euer Bruder, Josef. Wie oft im Leben bekommt man die Chance, die Maske fallen zu lassen, das Ressentiment zu überwinden? Wie oft bekommt man die Chance, an einen Menschen, dem man Unrecht getan hat, heranzutreten? Wer hat die Kraft, dann die Maske fallen zu lassen und die Wahrheit auszusprechen? Jakob hat dies gegenüber Esau, dem erstgeborenen Zwilling, getan. Nun tut Juda es gegenüber Josef, dem Lieblingssohn Jakobs. Das an Josef begangene Unrecht kann nicht gesühnt werden. Die Todesangst Josefs, als seine Brüder ihn in den versiegten Brunnen geworfen hatten, ist nicht mehr gut zu reden. Die Erfahrung, von seinen Brüdern als Sklave an Fremde verkauft worden zu sein, ist nicht mit Geschenken und schönen Worten wieder gut zu machen. Die Jahre, die Josef unschuldig im Gefängnis des Pharaos verbracht hat, sind nicht mehr auszugleichen. Die Schuld bleibt. Mit ihr müssen Juda und seine Brüder auch weiterhin leben. Doch indem Juda näher tritt und gegenüber Josef die ganze Wahrheit ausspricht, verwandelt sich die Beziehung zwischen ihnen und wird Juda ein anderer. Er tritt heraus aus dem Muster, das die Tragödie seiner Familie bestimmte. Niemand ist gezwungen, lebenslänglich in einer Tragödie gefangen zu bleiben. Jeder bekommt irgendwann die Chance, aus dem tragischen Muster herauszutreten und das Ressentiment zu überwinden. Juda macht den ersten Schritt. Josef reagiert sofort. Dem folgen die Brüder. Und so macht es niemandem mehr etwas aus, als Josef seinen jüngeren Bruder Benjamin 5-mal so fürstlich mit Geschenken bedenkt, als er der biblischen Erzählung zufolge seine Brüder nach Kanaan zurückschickt, um auch Benjamin und seinen Vater Jakob nach Ägypten zu holen und sich die Familie dort wieder vereint. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbinerin Elisa Klapek aus Frankfurt am Main. Und hier noch ein Hinweis: am kommenden Freitag, dem 25. Dezember, beginnt Shabbat Shalom schon um 19.20 Uhr.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.